Liebe Gemeinde, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich den Film Die Meuterei auf der Bounty. Nicht alle wissen, dass diesem Film eine wahre Begebenheit zugrunde liegt. Und noch weniger wahrscheinlich wissen, wie es mit den letzten Meuterern ausgegangen ist. Dahinter steckt eine spannende und wahre Geschichte, die ich hier zum Einstieg nur ganz kurz erzählen will. Im Dezember 1787 sticht die Bounty in See. Im Auftrag der englischen Krone soll Captain William Bligh nach Tahiti segeln und von dort bestimmte Gewächse transportieren, die Ladung dann auf den Antillen abliefern und zurück nach England reisen. Im Oktober 1788, also etwa 10 Monate später, geht man endlich in Tahiti vor Anker. Erst ein halbes Jahr danach, im April 1789, können sie dann weiter segeln. Aber in der Zwischenzeit wird das Verhältnis zwischen dem Kapitän und einem Teil der Mannschaft immer angespannter. Kann man sich vorstellen, so lange auf so engem Raum zusammengepfercht. Und einer von der Mannschaft, der Mat Fletcher Christian, wird ihr Anführer und organisiert mit anderen zusammen die Meuterei auf der Bounty. Am frühen Morgen des 28. April 1789 überwältigen die Meuterer den Kapitän William Bligh in seiner Kabine, setzen ihn und einige Getreue in einem Beiboot aus. Die sind dann später auch irgendwie wieder an Land gekommen. Die Meuterer aber fahren mit dem Schiff zurück nach Tahiti. Einige bleiben dort. Andere holen einige Frauen an Bord, die sie während des ersten Aufenthalts dort kennengelernt haben, und steuern zusammen mit den Frauen die Südseeinsel Pitcairn an, 1790. Und die Meuterer hoffen, dass die britischen Soldaten, die Meuterer natürlich suchen werden, dass die sie dort nicht finden. Und damit die Bounty sie nicht verrät, verbrennen sie das Schiff bis auf die letzte Planke. Also um die letzten Spuren zu verwischen, sind dort auf dieser Insel Pitcairn. Aber die Freude über die neue Freiheit und das Inselparadies währt nicht lange. Die Männer und Frauen kommen auf dieser Insel nicht zurecht. Sie verwandeln die innerhalb von 10 Jahren in eine Hölle. Sie bauen dort Pflanzen an, um Alkohol zu gewinnen, sind ständig betrunken, es brechen Kämpfe aus, es gibt schreckliche Morde. Ein Mann wird verrückt und springt von einer Klippe. Einer nach dem anderen stirbt oder wird umgebracht. Schließlich bleiben noch 2 von den Meuterern übrig. Der ältere Edward Young und John Adams, der später auch bekannt wurde unter dem Namen Alexander Smith. Aber John Adams ist sein eigentlicher Name. Sie finden die alte Schiffsbibel der Bounty. Und Edward Young kann leidlich lesen und versucht mit Hilfe der Bibel, das dem John Adams auch beizubringen. Und während sie die Bibel lesen und mit der Bibel lesen lernen, der John Adams, gehen ihnen nach und nach die Augen auf. Sie beginnen zu ahnen, dass ihr Leben vor einem Gott verantwortet werden muss. Und sie werden unruhig in ihrem Herzen. Schließlich stirbt der alte Edward Young. Inzwischen kann Adams selbst lesen und er liest ins Neue Testament hinein und er begegnet dort Jesus. Der letzte Meuterer, der Bounty, der dort in Pitcairn Zuflucht fand, findet Jesus. Und er schreibt später, ich hatte jahrelang wie ein Maulwurf gearbeitet und plötzlich war es so, als ob die Türen weit aufgingen und ich das Licht sah. Ich begegnete Gott. Die Last meiner Sünde wurde weggewälzt. Und ich fand neues Leben. Zitat Ende. Und von jenem Augenblick an veränderte sich alles auf dieser Insel Pitcairn. Adams beginnt die Heilige Schrift den Frauen und Kindern vorzulesen. 16 Jahre nach der Meuterei auf der Bounty, 1805, kommt ein Schiff aus Boston an dieser Insel vorbei. Und der Kapitän wird später berichten, dass er total erstaunt sei von dem zivilisierten Zustand der Menschen dort, von ihrer Geduld, ihrer Freundlichkeit. Das Wort Gottes hatte seine Wirkung getan. Und als die Insel dann einige Jahre danach von den Engländern wiederentdeckt wurde, haben die Behörden John Adams im Unterschied zu anderen Meuterern nicht angeklagt, sie haben ihn nicht bestraft, sondern sie haben ihn begnadigt, weil sie so tief beeindruckt waren von dieser Veränderung, die durch Adams gekommen war, aber eigentlich ja nicht durch ihn, eigentlich durch die alte Schiffsbibel der Bounty, durch das Wort Gottes, das seine heilsame Wirkung entfaltet hatte am Leben dieses Adams und am Leben auch der vielen Menschen oder der begrenzten Anzahl von Menschen, sagen wir mal, dort auf dieser Insel Pitcairn. Und damit haben wir die Verbindung zum letzten Sonntag. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Stichwort heilsame biblische Lehre. Die heilsame dynamische Wirkung von Gottes Wahrheit. Und wenn das sogar unter Heiden greift, dort auf einer Insel, dann doch erst recht und wie viel mehr unter Menschen, die schon zu Jesus gehören. Wie kann eine Gemeinde geistlich gesund werden, hatten wir gefragt. Und wir hatten die Situation auf Kreta in ihrer ganzen Problematik mit ihren vielen Defiziten und Schwierigkeiten betrachtet. Und Paulus hatte ihnen eine klare Order gegeben. Er hatte gesagt, ihr sollt gesund werden. Und deshalb, Titus, sollst du das Wort Gottes ausbreiten. Heilsame Lehre. Und dann hat Paulus dem Titus drei Dinge gesagt, auf die er sich verlassen soll, auf die er setzen soll, wenn die Herzen der Menschen verändert werden sollen. Wer oder was macht uns heil, hatten wir letzten Sonntag gesehen. Wir hatten gesehen, erstens der Heiland selbst, dann die heilsame Gnade und die heilsame Lehre. Und damit wurde klar, Gott selbst will in unsere Gemeinde eingreifen. Gott selbst, Gott allein kann Menschen geistlich gesund machen. Aber oftmals bedient Gott sich dabei menschlicher Werkzeuge. Menschlicher Werkzeuge. Er nimmt uns mit in die Verantwortung hinein. Und um diese menschliche Seite wird es nun heute gehen. Und darum lautet unser Thema heute Morgen: Beihilfe zur Gemeindegesundheit. Beihilfe zur Gemeindegesundheit. Das ist das Thema. Wir kennen ja eher die Formulierung Beihilfe zum Mord. Und wenn wir das sagen, dann meinen wir, der hat ihn nicht selbst verübt, diesen Mord, aber er hat mitgewirkt, er hat dazu beigetragen. Und genau das meine ich jetzt im positiven Sinne über unsere Beihilfe zur Gemeindegesundheit. Wir können sie nicht selbst bewirken, diese Gemeindegesundheit. Das kann allein der Herr. Das macht allein Jesus durch seinen Heiligen Geist, mit der Dynamik seines Wortes. Aber wir dürfen mitwirken. Wir dürfen durch seine Gnade etwas beitragen. Beihilfe zur Gemeindegesundheit. Gott setzt auch menschliche Werkzeuge ein. Und diese menschlichen Werkzeuge bekommen spezielle Aufgaben in diesem Projekt. Wie wird Gemeinde gesund? Welche sind das? Was für Aufgaben? Was sind meine Aufgaben? Was sind Ihre Aufgaben? Darum geht es in dem Abschnitt, den wir jetzt miteinander studieren wollen heute Morgen. Titus 2, die Verse 1 bis 8. Zu Ihrer Beruhigung sei gesagt, wir werden diesen Text heute nicht vollständig bewältigen. Wir brauchen mindestens noch den nächsten Sonntag. Also wir werden heute nicht alles schaffen auszulegen. Aber wir wollen genau hinschauen. Und wir hören das Wort Gottes. Titus 2, die Verse 1 bis 8. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, was er uns nachsagen kann. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass du dieses Wort wirklich an uns segnest, dass du durch dein Wort zu jedem persönlich redest und uns tröstest und uns aufrüttelst, wo wir es brauchen. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Gott setzt auch menschliche Werkzeuge ein. Und deshalb schickt Paulus in diese Situation hier in Kreta einen seiner besten Mitarbeiter. Es ist nicht egal, wen er schickt. Er schickt nicht Müller, Meier, Schulze, sondern er schickt Titus. Das hat seinen Sinn. Gott braucht uns nicht, aber Gott will uns als Personen, als Persönlichkeiten einsetzen. Und der Titus soll dort auf Kreta mit dem ganzen Gewicht seiner Person zum Einsatz kommen. Und deshalb schreibt Paulus das ganz klar in Vers 7. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke. Mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort. Dich selbst mache zum Vorbild guter Werke. Dieser Titus war kein unbeschriebenes Blatt. Vielleicht haben sich einige von Ihnen im Laufe dieser Predigtreihe schon mal gefragt, ja, manch, wie ist der eigentlich in das Team von Paulus gekommen? Und Titus war ein völlig anderer Typ als Timotheus. Das bekommt man mit, wenn man die Verse mal nebeneinander stellt, die über beide in der Bibel stehen. Der Timotheus hatte ja so wie Paulus diesen frommen jüdischen Hintergrund. Das hatte Titus überhaupt nicht. Titus war total aus der Welt gekommen. Titus war ein Grieche, ein waschechter Heide, aber gerettet durch Christus. Und möglicherweise war Titus von seiner Persönlichkeit her etwas robuster als Timotheus. Das war so, dass er sich sogar bei dieser sperrigen Gemeinde in Korinth Respekt verschaffen konnte. Wir haben den Eindruck, der Titus war für Paulus so eine Art Spezialist für Himmelfahrtkommandos, so ein Troubleshooter, wie wir sagen. Ja, er bekam immer die Spezialaufträge, wenn es schwierig wurde. Paulus hatte ihn bei seiner brisanten Reise damals mitgenommen nach Jerusalem, von der Galater 2 berichtet. Und danach hat Titus immer wieder auch auf Missionsreisen mitgewirkt. Er hatte zu der Gemeinde in Korinth wohl ein besonderes Vertrauensverhältnis. Im 2. Korintherbrief wird Titus 9-mal namentlich erwähnt. Und als das Verhältnis zwischen Paulus und den Korinthern mal besonders angespannt war, was meinen Sie, wen hat er hingeschickt? Titus. Und er hat durchaus die Sache gut geschlichtet und ist mit einem guten Ergebnis wieder zurückgekommen. Und dann später, als bei den Korinthern auch die Sammlung durchgesetzt werden musste für die ärmeren Mitchristen in Jerusalem. Wen hat Paulus wieder hingeschickt? Titus. Der hat offensichtlich sowohl das Durchsetzungsvermögen als auch das diplomatische Geschick da, den Korinthern das Geld aus der Tasche zu ziehen und es für Jerusalem zu sammeln. Und später, nach der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom, hat er mit Titus zusammen auf Kreta evangelisiert und ihn dann dort gelassen, um die Gemeindearbeit aufzubauen. Das ist Titus. Und wir finden noch bei Eusebius, dem Kirchenhistoriker im 4. Jahrhundert, einen interessanten Hinweis. Er sagt, Titus ist ja dann nochmal von Kreta aus nach Dalmatien gereist. Und der wäre später nach Kreta zurückgekommen und der erste Bischof der Insel geworden. Und dort dann in reifem Alter gestorben. Das ist Titus. Und die wichtigste Aufgabe von Titus hier in Kreta ist ganz klar. Er soll die heilsame Lehre verbreiten. Das ist seine Hauptaufgabe. Das gilt auf Pitcairn, das gilt auf Kreta, das gilt in Hannover. Es muss die heilsame Lehre verbreitet werden. Und die vielen Aufforderungen, die der Paulus hier im Titusbrief an Titus schreibt, bezeugen das. Es soll wirklich die Wahrheit, das Verkünden der Wahrheit im Mittelpunkt stehen. Ich nenne Ihnen mal nur einige Beispiele. Zum Beispiel 1,13, weise streng zurecht. Das heißt, er soll lehren. Kapitel 2,1, hier aus unserem Text. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Kapitel 2, Vers 6, ermahne die jüngeren Männer. Kapitel 2, Vers 9, ermahne die Knechte. Kapitel 2, Vers 15, rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Kapitel 3, Vers 1, erinnere sie. Kapitel 3, Vers 8, bestehe fest darauf, das und das weiterzugeben. Also, das ist das Hauptgeschehen. Das ist der Hauptauftrag. Er soll die heilsame Lehre weitergeben. Das ist sein wichtigster Auftrag. Aber das ist nicht das Einzige, worauf Titus achten soll. Sondern hier in Vers 7 sehen wir eine zweite wichtige Aufgabe. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke. Mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort. Und haben Sie gesehen, das ist eine Klammer zwischen Vers 1 und Vers 7. Das nimmt diesen Text richtig wie in eine Klammer hinein. In Vers 1 steht, du aber rede nach der heilsamen Lehre. Und in Vers 7 steht, du aber mache dich selbst zum Vorbild. Das ist die Klammer. Das Reden und das Vorleben. Und dann kommt gleich wieder zum Vorbild, aber auch guter Werke. Und dazu gehört auch die unverfälschte Lehre. Wissen Sie, was bei vielen anderen Christen so schmerzlich auseinanderklaffte? das sollte Titus nun glaubwürdig zusammenbringen. Das ist seine Aufgabe. Die heilsame Lehre, die guten Worte, die gründliche Unterweisung auf der einen Seite und ein glaubwürdiges, vorbildliches, überzeugendes Leben auf der anderen. Das gehört zusammen. Und damit stoßen wir auf ein weiteres Grundmotiv dieses Briefes, denn diese Aufforderung zum Vorbildsein, die gilt nicht nur Titus, sondern die taucht auch an anderen Stellen auf, wenn auch mit anderen Begriffen. Schauen Sie mal, die Beschreibung für die Qualifikation der Ältesten in Kapitel 1, Vers 5 bis 9. Das dient alles dazu, dass diese Ältesten was sein können? Vorbild. Und die Schlüsselqualifikation, die Paulus da immer benennt, heißt untadelig. Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 6. Er soll untadelig sein. Und Petrus wird später im ersten Petrusbrief schreiben, an die Ältesten seid Vorbilder der Herde. Also nicht nur Titus, sondern auch die Ältesten. Und dann die älteren Männer, über die werden wir heute noch etwas ausführlicher sprechen. Von denen sagt Paulus, sie sollen eine vorbildliche Haltung zeigen, um als Vorbild dienen zu können. Die älteren Frauen sollen als Vorbilder die jüngeren Frauen unterweisen. Die ganze Gemeinde soll ein Vorbild sein für die Umwelt, in der sie lebt. Und sie soll durch vorbildliches Verhalten auffallen und sich mit guten Werken hervortun. Kapitel 3, Vers 8. Also wir sind alle gefragt. Nicht nur Titus als Leiter, wir alle sind gefragt. Und darum ist das heute der erste praktische Auftrag, den jeder von uns zur Gemeindegesundheit wahrnehmen soll. Wir werden dann gleich noch einen zweiten Auftrag finden, aber das ist der erste, den wir festhalten wollen. Und er lautet schlicht und ergreifend, sei ein Vorbild. Das ist unser Punkt 1. Sei ein Vorbild. Wie es Paulus hier in Vers 7 zu Titus sagt, dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke. Das Wort, was hier für Vorbild steht im Griechischen, heißt Typos. Und Typos bedeutet so viel wie Eindruck, den man etwa durch einen Stift oder einen Hammer bewirkt. Das ist Typos, ein Eindruck. Und man kann das im übertragenen Sinne sagen auch, sei ein Modell. Sei ein Prinzip. Verkörpere ein Prinzip, nach dem andere sich richten können. Das meint Vorbild. Und wofür soll er ein Vorbild sein? Für unverdorbene Lehre, dass diese Lehre inhaltlich richtig ist, orthodox, rechtgläubig, aber dass sie auch persönlich abgedeckt ist. Dass ein unverdorbenes Leben diese unverdorbene Lehre nicht durchstreicht, sondern unterstreicht. Und was steht dann hier noch? Mache dich zum Vorbild guter Werke mit Ehrbarkeit. Ehrbarkeit bedeutet so viel wie Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit heißt nicht, dass man nicht fröhlich sein darf. Wir werden da später noch darauf zu sprechen kommen. Sondern reif, verlässlich, ernst zu nehmen. Und dann, was sagt Paulus noch? Mit heilsamem und untadeligem Wort. Und das meint hier nicht nur das Wort von der Kanzel, nicht nur das Wort in der Öffentlichkeit, nicht nur das Wort im biblischen Unterricht. Sondern was Paulus hier beschreibt, ist auch das Reden im Alltag, in Gesprächen. Geh sorgfältig mit deinen Worten um. Wie redest du? Sei auch darin vorbildlich, in dem, was aus deinem Munde herauskommt. Denn das war in Kreta besonders wichtig. Sie haben das gesehen in Kapitel 2, Vers 10, wo Paulus sagt, es gibt hier viele freche und unnütze Schwätzer. Und gerade weil es so viele Schwätzer gab in Kreta, sollte Paulus dem Timotheus deutlich machen, er hat mit seinen Worten besonders sorgfältig umzugehen. Er soll ein Vorbild sein, wirklich in jeglicher Hinsicht. Wir können so viel kaputt machen mit unseren Worten, aber wir können auch aufbauen mit unseren Worten. Und deswegen hat Paulus das in Philipper 4 ja mal so schön beschrieben. Da hat er gesagt, Philipper 4, Vers 8, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, darüber redet und zerreißt euch nicht die Mäuler, auf Deutsch gesagt. Also der Titus soll mit seiner gesamten Existenz, mit seinem ganzen Lebensstil als Vorbild wirken. Das ist die Aufgabe. Und wer sich an Titus orientiert, wird dann seinerseits auch wieder zum Vorbild. Ganz klar. Paulus sagt ihm also, du Titus, pass auf. Lebe so, dass durch dein gutes Vorbild andere herausgefordert werden und nicht durch dein schlechtes Vorbild andere beruhigt werden. Das gibt's ja auch, ne? Was meinen Sie wohl, warum eine alkoholisierte Kirchenfunktionärin, die in diesem Zustand auch noch eine rote Ampel überfährt, bei vielen Nichtchristen eine solche Sympathie ausgelöst hat. Das ist doch logisch. Wegen ihres beruhigenden Vorbildes. Dass man sagt, ja, wenn die das sogar macht, wenn die mit so viel Promille fährt, wenn die eine rote Ampel überfährt, ist hier alles nicht so schlimm. Dann mache ich das in Zukunft gewissermaßen mit kirchenamtlicher Deckung. Unser Verhalten hat Wirkung auf andere, so oder so. Die Frage ist nur, ob es zum Guten oder zum Schlechten ist. Oder wie eine erfahrene Mutter einmal sagte, wir brauchen nicht immer groß zu erziehen, die Kinder machen uns sowieso alles nach. Die Frage ist nur, was machen sie uns nach? Was für ein Vorbild bieten wir ihnen? Das ist die Frage. Und Paulus sagt zu Titus, lebe so, dass dein Leben die anderen herausfordert. Lebe so, dass dein Leben die anderen gegebenenfalls in ihrer Mittelmäßigkeit erschrecken lässt, weil sie dein Vorbild sehen und merken, es geht auch anders. Und natürlich die, denen das unbequem ist, die werden trotzdem was an dir finden, Titus. Und je mehr dein Wort ihr Herz trifft, umso mehr werden sie finden, irgendwas Kritikwürdiges an deinem Leben herauszupulen, damit sie ihr Gewissen damit beruhigen, dass du ja auch nicht besser bist. Aber macht nichts. Das kannst du ertragen und die muss Gott dann eben auf andere Weise holen. Aber lass dein Leben so sein, dass es die anderen herausfordert. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst echt sein, Titus. Du musst echt sein. Glaubwürdig. Lebe so, dass dein Vorbild auch andere ermutigt. Lebe so. Und ich glaube schon, deswegen ist es unheimlich heilsam, wenn Gott das schenkt, dass man Kinder hat. Weil ich glaube, niemand so klar wie Kinder die Glaubwürdigkeit der Erwachsenen testet. Gerade junge Menschen haben ein besonders feines Gespür für Heuchelei, denke ich. Und jede weitere Heuchelei, die sie bei Erwachsenen entdecken, ist für sie eine weitere Entmutigung. Dass sie sagen, Mensch, die machen auch nicht, was sie sagen. Offensichtlich ist das normal für die Erwachsenen, dass sie nicht tun, was sie sagen. Und Titus, lebe so, dass dein Vorbild andere ermutigt. Lebe so, dass du nicht durch Heuchelei die anderen resignieren lässt. Fordere sie heraus. Und deswegen war das Paulus so ein brennendes Anliegen, dass sein Leben und dass das Leben seiner Mitarbeiter als Typos taugte, als Modell, als Vorbild für die anderen. Schauen Sie, Paulus konnte zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 11 diesen Satz schreiben. In 1. Korinther, Entschuldigung, 11, Vers 1. 1. Korinther 11, Vers 1 hat Paulus das so formuliert. Ich will es Ihnen genau vorlesen, weil der Satz wirklich wie gemeißelt ist. Da sagt Paulus, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Folgt meinem Beispiel, kann er sagen. Oder in Philipper 3, Vers 17. Philipper 3, Vers 17, da sagt Paulus das ganz ähnlich. Hören Sie, da sagt er, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir wollen ein Vorbild sein, wir wollen ein Beispiel geben. Und folgt Leuten, die so leben, dass sie diesem Vorbild entsprechen. Und werdet selber ein solches Vorbild. Sei ein Vorbild. Dieser Auftrag gilt für jedes Alter, dieser Auftrag gilt für jeden Dienstgrad. Schon ein großer Bruder von 6 Jahren kann ein Vorbild für den kleinen Bruder sein. Durch sein Nachgeben im Streit. Durch seine Rücksicht, mit der er sich verhält in Alltagssituationen. Und dem Timotheus hat Paulus mal geschrieben in 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte deine Jugend. Und wissen Sie, wie der Satz weitergeht? Im gleichen Atemzug sagt Paulus, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort und im Wandel. So wie du redest und so wie du lebst. Das ist eine wichtige Frage, die Sie sich stellen müssen und die ich mir auch stellen muss. Wer sieht alles auf mein Leben? Und wem kann ich als Vorbild dienen? In der Familie, den Kindern, den Enkeln, den Leuten aus der Nachbarschaft. Wem kann ich als Vorbild dienen? Am Arbeitsplatz. Wie viele harte Kumpel sind zum Nachdenken darüber gekommen, dass ein Christ, der neben ihnen am Fließband stand, ehrlich war. Oder die schmutzigen Witze nicht mitgemacht hat. In der Gemeinde gilt das aber auch. Sei den Gläubigen ein Vorbild, sagt Paulus zu Timotheus. Und hier dem Titus schreibt er, mache dich selbst zum Vorbild guter Werke, eben auch in der Gemeinde. Wie redest du mit anderen? Wie redest du über andere? Bist du deinem Vorbild? Wie treu kommst du zu den Versammlungen der Gemeinde? Welche Stimmung verbreitest du in deinem Umfeld? Wenn Menschen von dir weggehen, sind sie dann erbaut und ermutigt? Oder runtergerissen und in den jüngsten Klatsch und Tratsch hineingezogen? Bist du ein Vorbild? Wie weit bist du bereit, persönliche Opfer zu bringen? Wie weit kann man sich auf dein Wort verlassen, das du gibst? Wie ehrlich und fair gehst du mit Streit um? Sei ein Vorbild, sagt Paulus. Ich denke an einen erfahrenen Gemeindeleiter weit, weit weg von hier. Der sprach oft negativ über Dritte. Er sprach oft negativ über Dritte. Und diese, mit denen er dann negativ über andere sprach, machten sich nicht klar, wenn er jetzt mit mir negativ über den spricht, wird er wahrscheinlich auch irgendwann mit dem mal negativ über mich reden. Soweit dachten die meisten nicht. Sie fühlten sich einfach geschmeichelt, dass sie einbezogen waren in diesen Tratsch. Und entsprechend, wie der Herr des Soos Gescherre, wurde dann in dieser Gemeinde auch insgesamt ungemein viel getratscht und geredet. Manchmal unter dem Etikett, es ist ja seelsorgerlich. Welches Vorbild gibst du? Welches Vorbild gibst du deinen Kindern? Welches Vorbild gibst du den Mitarbeitern in deiner Gruppe? Wie viel Ermutigung geht von deinem Verhalten aus? Wie viel Wahrheit verströmst du? Wie viel Güte? Wie viel Demut? Titus sagt, beziehungsweise Paulus sagt es hier im Titusbrief, du, hier ist ein Auftrag von Jesus für dich. Jesus will deine Beihilfe zur Gemeindegesundheit. Du kannst viel tun. Und fang damit an, indem du ein Vorbild bist. Sei ein Vorbild. Das ist das Erste, was wir hier ganz praktisch lernen. Und dann ein Zweites für heute. Und damit haben wir dann unser Programm für heute bewältigt. Dieser Vorbildauftrag gilt ja für alle Altersklassen. Und zugleich macht Paulus deutlich, das Alter ist trotzdem nicht unwichtig, das einer hat. Wenn wir als Vorbilder wachsen wollen, dann sind wir gut beraten, auch die besonderen Chancen und die besonderen Tücken unseres jeweiligen Alters und Geschlechtes zu bedenken. Ist hochinteressant. Und das ist der zweite Auftrag, den wir heute Morgen von Paulus gewissermaßen entgegennehmen. Zweitens, beachte dein aktuelles Alter. Berücksichtige das. Beachte dein aktuelles Alter. Und wir werden sehen, dass hier jeder seinem Alter gemäß ganz bestimmte Instruktionen bekommt. Wir werden heute noch die Instruktionen für die älteren Männer uns anschauen und nächstes Mal können Sie sich dann ausrechnen, was dann drankommt. Also, wir lesen nochmal die Verse 2 bis 6. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien. Also unterschiedliche Altersgruppen. Wissen Sie, es gibt Konzepte für den Gemeindebau, da dreht sich fast alles um die verschiedenen Altersstufen. Und das ist, denke ich, falsch. Das kann schnell zu einer Zersplitterung der Gemeinde führen. Dass jeder nur noch seinen Trupp macht. Dann haben Sie einen Seniorenkreis und einen Kinderkrabbelkreis und einen Jugendkreis bis 14 und einen Jugendkreis dann von 15 bis 17,5 und so weiter und so weiter. Ich denke, es ist wichtig, dass wir alle zusammen sind, alt und jung, dass wir voneinander lernen. Miteinander leben, dass wir einander dienen mit den Gaben, die Gott uns jeweils gegeben hat. Ich erinnere mich noch, als ich als junger Vikar in einer völlig liberalen Dorfgemeinde war, da hat man ja auch nur begrenzte Wirkungsmöglichkeiten und ich durfte einen Jugendkreis gründen und wir haben mit den Jugendlichen angefangen und später haben wir dann die Altersgrenze immer mehr nach oben verschoben. Und wenn wir dann zu Zeltevangelisationen im Umfeld dort gefahren sind, dann saß da auch eine Seniorin, die nur noch am Krückstock gehen konnte, dabei und war glücklich. Und alle haben füreinander gesorgt und miteinander das Wort Gottes gehört. Also wir sollen zusammenhalten und zusammenleben. Und dennoch sollen wir das Alter auch berücksichtigen. Denn jede Phase hat besondere Chancen und besondere Gefährdungen. Und Paulus beginnt hier mit den älteren Männern. Diesen Vers wollen wir uns noch angucken im Einzelnen und die anderen dann in einer Woche. Alt, was meint alt? Das ist nicht ganz leicht verbindlich zu erheben hier. Paulus verwendet dieses Wort für sich selbst in Philemon 9, da ist Paulus so in seinen 60ern. Außerdem wird es noch von Zacharias gebraucht, dem Vater von Johannes, dem Täufer. In der griechischen Literatur bezeichnet dieser Begriff so Männer ab 50 etwa. Ich denke, man kann das nicht präzise bestimmen. Gehen wir mal davon aus, das sind Männer, die schon für andere Verantwortung tragen, Männer, die von anderen um Rat gefragt werden, Männer, die seit einiger Zeit auf eigenen Füßen stehen und dann nach oben ohne Grenze. So, und diesen älteren Männern sage, aber die Jüngeren sollen trotzdem zuhören, denn die Jüngeren erfahren hier, was Paulus und Gott von den Älteren erwartet. Und so sollen die Jüngeren sehen, was sie von den Älteren erwarten und zu Recht erwarten können. Und wo sie vielleicht für die Älteren beten sollen, dass Gott das denen schenkt. Und wonach sie selber einmal streben sollen, wenn sie älter werden. Also es ist auch für die Jüngeren, denke ich, gut und wichtig zu hören, was Paulus hier den älteren Männern sagt. Chrysostomus, der Kirchenvater, hat mal gesagt, es gibt einige typische Fehler des Alters, welches die Jugend nicht hat. Einige Schwächen haben sie zwar mit der Jugend gemeinsam, aber hinzu kommt bei den Älteren, so sagt Chrysostomus, eine gewisse Langsamkeit, eine Zögerlichkeit, Vergesslichkeit, Starrheit, mangelndes Einfühlungsvermögen und Überempfindlichkeit. Das ist die persönliche Meinung von Chrysostomus, das steht so nicht in der Bibel, da kann man sich über manches streiten. Aber unbestreitbar ist, denke ich, dass die Männer allgemein in unserer Gesellschaft keinen leichten Stand haben. Die Ideologie des Feminismus hat starken Flurschaden angerichtet bei denen, die nicht so ein gutes Selbstbewusstsein haben. Und so haben viele Männer sich zurückgezogen, tief verunsichert. Wenn sie Verantwortung übernehmen, werden sie gleich als Machos beschimpft. Die Aufgabe, die sie in der Ehe und auch in der Familie haben, ist völlig unklar geworden. Wer soll nun was machen? Viele sind in einer echten Identitätskrise und das Gender Mainstreaming, über das wir schon oft geredet haben, wirbelt alle Ordnungen, die Gott uns in der Schöpfung gegeben hat, wüst durcheinander. Und wissen Sie, was besonders brutal ist? Besonders brutal ist, dass schon die Jungs in der Schule oder manchmal im Kindergarten dabei behindert werden sollen, eine spezielle maskuline, also männliche Identität auszuprägen. Schon die Jungs will man möglichst mit Mädchenspielzeug beschäftigen. Und wenn sie dann kein gutes Vatervorbild haben, wird schon hier der Keim für viele, viele spätere Probleme gelegt. Das ist ein echtes Problem. Und hier müssen wir als Gemeinde Jesu Christi klare Kante zeigen. Hier müssen wir Position beziehen. Und hier müssen wir vor allem unsere Jugendlichen klar lehren, was das biblische Modell ist. Was Gott will, wie Gott es wirklich nach seinem Schöpfungsplan vorgesehen hat. Aber auch in dem weltanschaulichen Durcheinander, das im ersten Jahrhundert auf Kreta herrschte, da mussten die christlichen Männer auch gegen den Strom schwimmen. So sehr viel leichter hatten sie es nicht, wenn sie Jesus konsequent nachfolgen wollen. Und darum muss Titus ihnen jetzt diese klare Orientierung geben. Er muss ihnen nochmal so eine satte Dosis heilsamer Lehre verabreichen. Und das macht er hier in diesem Vers 2. Er sagt, ältere Männer, hier ist Gottes Modell für euch. Seid nüchtern. Dieser Begriff Nephalios, das meint im Grunde genommen Reife. Wörtlich bedeutet nüchtern frei von Rauschmitteln, also nicht betrunken. Die Jugendlichen würden sagen, nicht bekifft. Seid nüchtern. Aber dass man das bei einem christlichen Mann voraussetzen kann, ist, denke ich, sowieso klar. Hier ist das ein Bild dafür, dass man sich unter Kontrolle haben soll. Lerne es, dich unter Kontrolle zu haben. Zeichne dich aus durch Selbstbeherrschung. Hab dich im Griff. Sei überlegt und maßvoll darin, wie du handelst, Mann. Sei nicht der Sklave deiner eigenen Begierden. Das war ja für die Kreta ein großes Problem, ne? Faule Bäuche, die waren wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lust- und bedürfnisorientiert. Sei nüchtern, sagt Paulus. Lass dich nicht treiben von deiner Geltungssucht. Bitte Gott, dass er deine Leidenschaften in den Griff bekommt. Nüchtern bedeutet Reife. Und wer reif ist, der kann zunehmend Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Wer reif ist, der wird sein Geld, seine Zeit, seine Energie gezielt einsetzen. Nüchtern heißt, dass ich als Mann Prioritäten nach Gottes Maßstäben setze. Ich denke, ein Christ kann nicht seine ganze Freizeit in sein Hobby stecken. Er darf ein Hobby haben, natürlich, aber ein Christ, der seine ganze Freizeit in sein Hobby steckt, der muss sich fragen lassen, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Was mache ich eigentlich mit meiner Kraft? Was mache ich eigentlich mit meiner Familie? Nüchtern. Und dann das Zweite, was Paulus hier sagt, den alten Männern sagt, dass sie nüchtern seien, ehrbar. Das hatten wir vorhin schon mal bei Titus mit dem Vorbild. Ehrbar, das beschreibt eine gewisse Würde. Ja, ehrbar, das heißt ernsthaft. Und darum hat er diese natürliche Würde, diese natürliche Autorität. Wer ehrbar ist, hat etwas zu sagen. Sein Auftreten hat Gewicht. Er ist ernsthaft, das heißt nicht humorlos. Überhaupt nicht. Nicht überstreng, nicht grimmig. Dass man besonders ehrbar wäre, wenn man besonders grimmig guckt und besonders stocksteif geht, als ob man einen Stock verschluckt hätte. Das ist nicht ehrbar. Das ist eher gestelzt. Der Ehrbare kann durchaus herzhaft lachen. Die ernstesten Brüder, die ich kenne, sind oft die mit denen man am lautesten lachen kann. Die dann aber auch den Kopf hinhalten, wenn es ernst wird. Nicht oberflächlich, nicht lächerlich. Keine unanständigen Witze zum Beispiel. Ich habe in einer theologischen Vereinigung vor einigen Jahren mitgearbeitet und da einmal einen führenden Amtsträger erlebt, wie der schmutzige Witze erzählte. Es war eine schreckliche Situation und ich konnte ihn danach nie mehr so akzeptieren wie vorher. Ehrbar. Das ist eine natürliche Würde. Und ich denke, je älter, umso mehr hängt das auch mit der Lebenserfahrung zusammen. Aber mit einer Lebenserfahrung, die geistlich, das heißt, die von der Bibel her bewertet ist. Die ausgewertet ist biblisch. Er hat den Ernst des Lebens gesehen. Er hat Leid gesehen. Er hat Unglück gesehen. Er hat nicht daran vorbeigesehen. Er hat sich dem gestellt. Ehrbar. Er weiß den Wert von Zeit zu schätzen. Er weiß, dass Besitz für sich allein genommen nicht glücklich macht. Er hat Ideologien und Utopien kommen und gehen sehen und kapiert, wie dürftig und zerbrechlich alles Menschliche ist. Er hat Emotionen hochkommen und wieder verblassen und verstummen sehen. Ehrbar. Er versteht seine eigene Sterblichkeit besser. Er weiß, dass seine Zeit begrenzt ist. Und das alles hat er gelernt. Und darüber ist er nicht zynisch geworden und nicht bitter und nicht resigniert, sondern ehrbar. Er weiß umso mehr zu schätzen, was er in Christus hat. Und er will die Zeit, die Gott ihm noch zur Verfügung stellt, nutzen, so gut wie möglich, um ihm zu dienen. Und daraus erwächst seine Würde. Und so ein Mann, wissen Sie, ist das Gegenstück zum Priester Eli. Genau das Gegenstück zu Eli. Der Alte alt wurde, immer müder wurde, der alles laufen ließ, der seinen Söhnen nicht gewehrt hat, als sie offensichtlich sündigten, der so ein bisschen gesagt hat, ja, ihr lieben Söhnchen, macht das doch nicht, es ist doch nicht gut, wenn das über euch gesagt wird. Ja, das war alles, was er gesagt hat, es ist nicht gut. Aber er hat nicht dazwischen gehauen, er ist nicht, wie wir sagen würden, reingegrätscht, er hat nicht Position bezogen. Er hat alles laufen lassen, er hat ein dickes Fell und er ist dann sehr hart gelandet. Und er musste sich von Gott das Urteil anhören, du hast deine Söhne mehr geehrt als mich. Das ist das Gegenteil von ehrbar, das ist das Gegenteil von nüchtern. Der Ehrbare hat ein Gewicht, das Gott ihm gibt. Eine gewisse Stärke des Charakters, eine Stärke der Persönlichkeit. Und damit flößt er anderen auch Vertrauen ein. Das vermittelt Geborgenheit, in seiner Gegenwart zu sein. Man ist gern in seiner Nähe, man fühlt sich da sicher. Und wenn man von ihm weggeht, ist man gestärkter als vorher. Und ermutigt. Und neu angespornt, selber ein Vorbild zu sein. Solche Ehrbarkeit erdrückt nicht, sondern ermutigt. Und ich möchte nochmal an das Zitat von William MacDonald an sein Gebet erinnern, der gesagt hat, Herr, mache mich zu einem Menschen, mit dem andere gern zusammen sind. Das ist ehrbar. Du fühlst dich wohl, du weißt, der würde sich immer für mich einsetzen und der würde mich nie hängen lassen. Ehrbar, nüchtern und dann das vorletzte, besonnen. Besonnen, sagt Paulus, sollen die älteren Männer sein. Das ist die rationale Seite des Charakters. Er versteht viel. Er hat durch einen langen Umgang mit dem Wort Gottes ein gutes Urteilsvermögen erworben. Er kann Unterscheidungen vornehmen. Er kann eine christliche Weltsicht begründen. Er kann Dinge einordnen. Besonnen. Er lernt, nach Gottes Urteil zu bewerten. Und weil er besonnen ist, darum ist er auch bescheiden. weil er weiß, was ich habe, ist Gottes Geschenk. Ich habe es nicht verdient. Und wenn Gott seine Gnade heute abzieht, dann bin ich gar nichts mehr ohne ihn. Besonnen. Und er steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Meine Schwiegermutter hätte gesagt, er passt in die Welt. Nicht, weil er angepasst ist, sondern weil er sich auskennt, weil er zurechtkommt, weil er mit Gottes Maßstäben alles misst. Nüchtern, ehrbar, besonnen. Und diese Fähigkeiten, diese Charakterstärken im Umgang mit anderen haben ihre Grundlage in der inneren Haltung. Und diese innere Haltung ist das Letzte, was Paulus hier beschreibt. Er ist gesund. Das heißt, er ist stabil, er ist integer. Er ist nicht vollkommen, aber er ist integer, er ist stabil. Er ist echt im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Gesund im Glauben, das heißt, er hat gelernt, dem Herrn zu vertrauen. Er stellt seine Weisheit und Liebe nicht in Frage. Er weiß um den guten Plan Gottes, auch wenn es ihm mal schlecht geht. Er stellt Gottes Wort nicht in Frage. Er weiß, wie wichtig gesunde Lehre ist. Er müht sich drum, stille Zeit zu machen, auch wenn er manchmal Schwierigkeiten damit hat. Er bleibt korrekturfähig. Er bleibt lernwillig. Er lebt mit Jesus, ganz einfach. Er lebt Tag für Tag mit Jesus. Gesund im Glauben. Und wer Gott immer mehr erkennt, der wird ein Charakter. So wie Moses Gesicht glänzte, wenn er mit Gott gesprochen hat. Es hat ihn verändert, es hat ihn bewegt. Es hat ihn erleuchtet. Gesund im Glauben. Und der wird dann auch zunehmend bereit, Verantwortung für andere zu übernehmen, wer gesund ist im Glauben. Und das ist dann das andere. Er wird gesund in der Liebe. In der Liebe zu den Mitmenschen, in der Liebe zum Herrn, in der Liebe zu den verlorenen Heiden, die Christus noch nicht kennen. Vielleicht sogar in der Liebe zu den Feinden. Und Liebe zeigt sich im Tun. Er wird gesund in der Liebe. Wer liebt, ist bereit zu tun. Zu helfen, zu handeln, soweit es seine Kräfte erlauben. Liebe bedeutet, Lasten für andere zu tragen, Opfer zu bringen. Gesund in der Liebe heißt opferbereit. Er ist bereit zu dienen. Das heißt, er ist bereit, mehr Ansprüche an sich selbst zu stellen als an andere. Überprüf dich mal darauf hin, was ist mit deinen Ansprüchen? Sind die an dich selbst höher oder die du ständig an irgendwelche anderen stellst? Gesund in der Liebe. Er will andere ermutigen. Er will sie nicht belasten. Er ist bereit, sich zu versöhnen. Er ist vergebungsbereit. Er bittet Gott, dass er ihn vor Bitterkeit bewahrt, dass er sich nicht verstrickt in alte Händel und Ärgernisse. Gesund in der Liebe. Und wer von Jesu Liebe bewegt ist, der schämt sich für seinen Egoismus, den er immer wieder auch bei sich entdeckt. Der schämt sich für seine Kleinkrämerei und Kleinkariertheit, die er manchmal noch in seinem Denken findet. Gesund in der Liebe, im Glauben und schließlich auch das Letzte, gesund in der Geduld. Gesund in der Geduld, das heißt, er ist bereit, Härten zu ertragen. Er ist bereit, Enttäuschungen zu überwinden. Er ist bereit, immer wieder von sich aus auf andere zuzugehen. Und auch in schweren Zeiten lässt er sich nicht von Zynismus und Resignation bestimmen, sondern er kann mit Paulus sagen, Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. Philipper 4, Vers 13. Er ist dankbar und zufrieden, auch in schweren Zeiten. Nicht, weil er innerlich immer so selbststark wäre, sondern weil er seine Zuflucht beim Herrn hat. Und weil er immer, wenn er sich selbst wieder festzurennen droht in Eigensinn und Egoismus und Selbstmitleid und Überempfindlichkeit, er doch immer wieder zum Herrn flüchten kann und sagen, Herr, nimm es mir weg, bring mich zurecht. Hilf, dass ich mich in dir freuen kann, auch wenn es Widerstände gibt. Mich in dir freuen kann, auch wenn man mich in Einsamkeit hineinstößt. Mich in dir freuen kann, wenn ich abgelehnt werde oder wenn ich über meine eigene Schwachheit fast verzweifle. Aber Herr, schenke mir, dass ich gesund werde in der Geduld, dass ich von dir verändert und geprägt werde. Und wissen Sie, diese gesunde Geduld lebt wovon? Sie lebt vom Blick auf die Ewigkeit. Sie lebt davon, dass sie um Gottes Treue weiß. Ja, vom Blick auf den Himmel. Wir wissen, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Davon lebt diese Geduld, gesund in der Geduld. Und wer sich auf den Himmel freut, der kann diese Erde ganz, ganz, ganz anders ertragen, weil er weiß, was Paulus in Römer 8, Vers 18 schreibt. Und diesen Vers muss ich Ihnen unbedingt noch vollständig vorlesen. Ist so ein wunderbarer Vers, Römer 8, Vers 18. Da sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wenn wir gesund werden wollen in der Geduld, dann müssen wir diesen Vers uns tief ins Herz hineinschreiben lassen, dass dieser Zeit Leiden, und wir können hinzufügen, Ärger, Ablehnung, Streit, Versagen, Traurigkeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Möge Gott uns immer wieder diesen Blick schenken. Und wissen Sie, dieses Modell, das Paulus hier für die älteren Männer aufzeigt, das macht uns noch etwas klar. Das macht uns klar, das Leben eines Christen ist kein Zuckerschlecken. Davon geht Paulus ganz offensichtlich aus. Es ist manchmal ein harter Kampf. Es ist manchmal eine schwere Strecke, die man bewältigen muss. Das ist wahr. Es ist kein leichtes Dahinschreiten von einem Sieg zum anderen, von einer erhebenden Glaubenserfahrung zur nächsten, sondern es ist offensichtlich ganz normal, dass wir Druck kriegen, dass wir Probleme kriegen, dass wir Widerstände kriegen. Aber daran dürfen wir auch wachsen. Daran dürfen wir auch Geduld lernen. Und Gott kann das auch gebrauchen, um uns gesund werden zu lassen. Wie werden Sie reagiert haben? Die erwachsenen und älteren Männer, als Titus ihnen das vorlas. Wie werden ihre Frauen reagiert haben? Wie werden ihre Kinder reagiert haben? Natürlich, diese Kennzeichen, die sind wichtig für alle Christen, nicht nur für die älteren Männer. Aber die älteren Männer sollen ein Vorbild darin sein, sollen ein Modell für alle sein. Die älteren Männer sollen all die anderen ermutigen, ebenfalls nüchtern zu sein, ehrbar zu sein, besonnen zu sein im Glauben, gesund in der Liebe, gesund in der Geduld. Das ist die Aufgabe der älteren, der gestandenen Männer. Und wissen Sie, das ist auch nicht verwunderlich. In der Regel standen diese älteren Männer länger im Glauben als die jüngeren Männer. Nur die, die sich spät bekehrt hatten, nicht. Aber diejenigen, die sich früher bekehrt hatten. Gut, hier auf Kreta war es so, dass die Älteren auch noch nicht alle so lange Christen wurden. Aber in unseren Gemeinden ist das in der Regel so. Und wissen Sie, wer am längsten mit Jesus lebt, von dem sollte man erwarten können, dass er am stärksten von Jesus geprägt ist. Und deshalb geht von solchen älteren Männern eine starke Dynamik aus. Ich hatte die Freude, am Freitagabend John MacArthur in seinem Vortrag, in seiner Bibelarbeit in Lage zu hören. Er ist inzwischen gut 72 Jahre. Er hat wirklich ein hoch anstrengendes Leben hinter sich. Und man merkt ihm das an manchen Stellen auch an, dass er manchmal kräftemäßig einfach zu kämpfen hat. Und doch ist er ein solches Vorbild an Dynamik, die nicht irgendwie etwas Managementgemachtes ist, sondern eine Dynamik, die aus dem Herzen kommt, die Gott an ihm gewirkt hat. Und so geht von den älteren Männern, wenn sie von Christus geprägt werden, eine besondere Dynamik aus. Sie sagen nicht immer, wenn irgendwas Schwieriges kommt, ja, lass das mal die Jugend machen. Sondern sie gehen selbst voran. Natürlich müssen sie auch Aufgaben an die Jugend abgeben. Das ist auch wichtig. Das muss man auch lernen. Aber sie schieben die Aufgaben nicht einfach an die Jugendlichen ab, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Sondern sie gehen selbst voran. Und ermutigen gerade dadurch, andere auch ihrerseits Verantwortung zu übernehmen. Und wer so alt wird nach diesem Modell, wissen Sie, der bleibt frisch und jung in seinem Herzen. Und an dem erfüllt sich, was Psalm 92, Vers 14 bis 15 verspricht. Da heißt es in Psalm 92, Vers 14 und 15, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und jetzt kommt's. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Was für eine Verheißung für das Alter. Jedermann, ich komme zum Schluss, jedermann, der sein Christsein ernst nimmt, muss den Herrn um einen solchen Charakter bitten. Jeder von uns kennt seine eigenen Defizite, denke ich, gut genug. Jeder von uns weiß genau oder ziemlich genau, an welchen Punkten der Herr bei ihm noch besonders viel nachzubessern hat. Aber lasst uns den Herrn bitten um einen solchen Charakter. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns diese Nüchternheit schenkt, dass er uns ehrbar macht, besonnen in unserem Urteil und gesund im Glauben, in der Liebe. und in der Geduld. Und je mehr Männer eine Gemeinde hat, die sich zu diesem Lebensstil herausfordern lassen, umso besser steht es um die Gesundheit für die ganze Gemeinde. Das heißt nicht, dass die anderen sich jetzt gemütlich zurücklehnen sollen. Darüber wird ja dann nächsten Sonntag zu reden sein. Beihilfe zur Gemeindegesundheit sollen wir alle leisten. Aber jeder soll und darf bei sich persönlich anfangen. Und möge Gott das geben, dass jeder von uns, wenn er dann nach Hause geht, den Herrn wirklich fragt: Herr, was willst du an mir verändern? Wie willst du mich gebrauchen? Was ist der nächste Veränderungsschritt, den du für mich vorgesehen hast? Der Herr will uns einsetzen zu seiner Ehre. Amen.